Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
Wir schreiben den März 2024 und hier ist wieder Mega Verpeilt für euch alle da draußen. Mit mir, Markus, am Start sind der Arne.
Ja, Tag, hallo.
Dann gehen wir eins weiter nach Berlin zu Matthias.
Morgen.
Und der vierte hier im Bunde, der zuletzt zu uns gestoßen ist heute Abend, ist René. Hallo, René.
Guten Morgen, guten Abend.
Er reitet da noch drauf rum, dass er zu spät gekommen ist.
Ja, hallo. Hallo, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sagt schon ein altes saarländisches Sprichwort.
Ein altes saarländisches, das heißt aber bestimmt anders. Das heißt bestimmt sop mit öpp, dubidub dop oder sowas.
Ajo. Ich hätte jetzt gesagt, da kommen irgendwelche Schafe drin vor oder Kühe.
Ajo.
Schafe ist ein anderer Podcast, soweit ich weiß. Da hab ich nicht viel mit am Hut, wobei... Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Hier zeigt der Frühling oder macht der Frühling seine Aufwartung. Und tatsächlich, wenn ich einen Ort weiterfahre, ist jetzt die erste Schafweide wieder eingezäunt worden und die ersten Schafe sind da. Gibt es bei euch denn auch Schafe?
Also ich habe auch neulich Schafe eingezäunt, bei, als ich mal wieder Agricola gespielt habe.
Ja, nee, Matthias, hier so echt lebend. Mit richtiger Wolle, nicht nur hier so... Pseudowolle.
Richtige Wolle hatte ich neulich, als ich wieder Pictures gespielt hatte mit der Weihnachtserweiterung, weil da ist ja auch so ein Beutel, wo du reinfassen musst, da war Wolle drin.
Ach, das war schön.
Bei Matthias ist nicht so viel mit Schafen. Im Tiergarten, steht so eine Schafherde rum.
Mit viel Glück wahrscheinlich.
Und bei René ist, glaube ich, auch nicht so viel mit Schafen drumherum.
Nee, Schafe nicht, mehr Hühner.
Hühner? Habt ihr jetzt Hühner?
Ja, wir nicht, aber die Bauern hier.
So, warum habt ihr eigentlich keine Hühner?
Warum wenn wir doch einen Huhn in den Garten stellen, dann passt keiner mehr rein.
Also, Schafe hatten wir mal, Hühner haben wir noch. Also,
wir hatten mal Leitziegen sozusagen.
Leitziegen?
Ja, meine Frau arbeitet ja in einer Kita. Und die hatten zur pädagogischen Arbeit tatsächlich auf so einem kleinen Gehege zwei Ziegen. Aber die mussten dann irgendwann weg und man wusste nicht so genau, wohin. Und dann, nee, da sollten sie ja gerade nicht hin. Und dann haben die tatsächlich bei uns, wir haben relativ viel Wiese hinterm Haus und da haben wir dann denen sowas eingezäunt und die durften dann da ein paar Monate tatsächlich verbringen, bis wir dann Abnehmer für die beiden gefunden haben. Und das war dann tatsächlich so bauernhofmäßig, wovon wir hier noch relativ viele haben.
Renés Frau hatte auch mal therapeutische Tiere.
Mhm. Die haben aber weniger Platz eingenommen und waren vor allen Dingen sehr leise.
Die haben aber auch...
Fische?
Nein, Schnecken.
Okay.
Ach, Hartschnecken.
Die waren scary.
Die waren so faustgroß.
René, wann waren das, wo wir die hatten? Denn ich suche das mal, das Video mal raus. Ich habe da ein Video gehabt, wo wir 2019 oder sowas?
Wo ihr ein Schneckenrennen gemacht habt.
Ja, da haben wir...
Arne hat verloren.
Die waren furchtbar, die Viecher. Läuft es mir immer noch. Naja.
Schneckenrennen habe ich zum letzten Mal bei Tempo Kleine Schnecke, glaube ich, gemacht.
Warum gibt es eigentlich immer hier in Bezug auf irgendein Brettspiel?
Weil es zu allem was gibt.
Ach so.
Deshalb ist das so.
Und dass es nicht gibt, das ändern wir.
Genau. So.
Wart ihr eigentlich schon, läuft ja gerade, ich möchte noch mal kurz abfragen, war jetzt jemand schon im Dune-Film im neuen?
Natürlich schon zweimal. Nicht
mal im ersten.
Siehst du, du hast ja quasi Matthias aufgeholt. Ja?
Ja, genau. Nee, war ich tatsächlich schon zweimal.
Okay, krass.
Sehr, sehr gut. Also, ist ein sehr religiös angehauchter Film. tatsächlich. Also es geht sehr viel ja, um teilweise Fundamentalismus, Verehren eines Messias und so weiter und so fort. Fand ich sehr gut. Also den Film.
Okay.
Ja. Hast du ihn gesehen?
Nee, noch nicht. Das hat sich jetzt irgendwie hier noch nicht ergeben, aber das soll hier noch erfolgen und vielleicht fahren wir sogar ins IMAX. Mal gucken.
Okay. Da müssen okay. Nee, wir haben direkt zum Start das Double Feature genutzt.
Natürlich.
Natürlich. Und ja, ich war jetzt die Woche nochmal, nachdem mein Sohn mit Freunden vorher schon sowieso nochmal war. Aber wir mussten einmal hier abends, sollten wir irgendwie aus dem Haus sein, weil unsere Kinder irgendwie was vorhatten. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nehme ich mir gerne Dune nochmal vor.
Gibt Schlechteres.
Gibt Schlechteres, definitiv.
Ich bin gespannt. Wir wollen jetzt vielleicht auch noch mal den alten gucken, jetzt also den 84er.
Den Lynch-Doom,
ja. Doom.
Lass das nicht Hesi hören, ansonsten sagt Hesi, den gibt's. Also der wird das nicht in Ordnung finden, dass du den sehen willst.
Wieso nicht?
Der sagt, das ist kein Film.
Naja, ist ja ein David-Lynch-Film, ne? Ich meine, den könnte man hier auch noch mal besprechen.
Aber selbst für einen David Lynch ist der nicht wirklich so der Hit.
Wobei, ich finde, von der Stimmung finde ich den großartig.
Ja, die Stimmung ist super und er hat halt nur das Problem, dass er nach 2 Stunden gemerkt hat, okay, ich darf den Rest gar nicht verfilmen und musste da ein bisschen aufs Gaspedal treten.
Das haben wir zum Glück bei Lynch super selten.
Ja, genau.
Muss ja nur
aber ja. Also Dune kann ich nur empfehlen.
Ah, ich habe jetzt wieder Lust, Mulholland Drive zu sehen. Danke.
Ja. Nimm dir 2 Stunden Zeit und
den habe ich nur einmal gesehen. Den habe ich nur einmal gesehen und zwar im Kino und dann war auch gut, glaube ich.
Nee, der ist schon gut.
Der ist tatsächlich gut.
Ich glaube, der beste Lynch, ja.
Da bin ich eher bei den Engeln.
Engeln?
Dogma. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich, dass ich euch sage, wie der heißt, nicht wahr?
Dogma. Der hat auch was mit Engeln zu tun. dass wir jetzt über Filme reden, weil keiner heute Film mitgebracht hat.
Ja, klar. Man muss ja reinkommen.
Ach so.
Nee, ich meinte, wie hieß denn der? Ist das nicht schlimm, dass mir das nicht einfällt?
Der mit den Engeln?
Ja, mit Nicolas Cage.
Stadt du Himmel über Berlin? Der ist aber nicht von David Lynch.
Nee.
Nicht, ja, ich meine Bill Pullman natürlich, sorry. Ist dasselbe, oder?
Bill Pullman war doch da hier der Lost Highway, oder?
Lost Highway, genau den meine ich.
Bill Pullman war der Präsident bei Independence Day, so?
Independence Day, ja, genau.
So, das ist.
Aber warte mal, der mit Nicolas Cage, war das Wild at Heart, oder?
Wild at Heart, ja.
Genau, Lost Highway und Wild at Heart, das sind seine beiden besten. Ja. Wenn man Twin Peaks außen vor lässt, was natürlich schwierig ist, aber Wild Heart und dann Mulholland Drive auf Platz 3, da bin ich dann dabei.
Lost Highway
habe ich tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal im Kino gesehen, weil der bei uns in so einem Programmkino vorgeführt wurde, inklusive vorheriger halbstündiger Einführung in die Welt des David Lynch. Das war interessant.
Cool.
Lost Highway habe ich seinerzeit mit einem Kumpel auch im Kino gesehen. Und nach dem Film sind wir ohne Worte rausgegangen. Also der hat uns echt so ein bisschen verstört zurückgelassen. Und dann also bei uns war es dann halt mal so Kino und dann fährst du zu McDonald's, ne? Danach.
Hm. Das geht.
Was?
Das geht ja nicht. Nee.
Wie was? Das geht nicht.
Nicht nach Lost Highway.
Ja, wir sind dann halt ohne groß zu sprechen dann da hingefahren und haben erstmal gedacht, so, was war das denn hier jetzt gerade?
Ah, und Eraserhead gehört auch zu den Top 3, oder? Der hat ganz schön viele Filme in den Top 3.
Wobei der Elefantenmensch auch sehr gut ist.
Ja.
Ja, vielleicht soll ich mal nochmal über David Lynch mal anders reden.
Wir machen mal
ich versuche auch meine Kollegen bei 3 Amigos davon mal zu überzeugen, dass wir endlich eine Folge über Lynch machen.
Ja, das ist schon lange überfällig, aber.
Ja, das ist so. Aber wir haben schon wieder Pläne, aber Lynch ist, glaube ich, nicht eine der nächsten 2, 3 Folgen. Also nicht mehr dieses Jahr heißt das.
Man macht sich rar.
Ja.
Gut, wollen wir mal loslegen. Ui. Weg von den Filmen, wobei ich nachher noch mal kurz einen Schlenker zu den Filmen machen werde.
Oh.
Aber wir können ja zumindest mal so im Genre bleiben oder im Medium ein wenig bleiben. Was heißen würde, René, erzählst du uns was zu einer TV-Show?
Den kann ich gerne machen. Super, auch von Film zu TV-Show.
Kommt ja, wir Kino. Wissen ja nicht, welche TV-Show er hat.
Ja, aber also es gibt ja genug Filme, die direct to TV sind. Also
er könnte ja Action neu im Kino haben.
Das haben wir bei den TV-Serien eher die nicht-fiktionalen Sachen. Und ich habe mir da jetzt was rausgepickt. Ich hatte ja letztes Mal schon so ein bisschen gemogelt, indem ich nicht so ein Buch vorgestellt habe, was eigentlich ja mehr so um Rollenspiel ging. Ich bleibe zwar als TV-Show, aber es ist eine ganze Serie von TV-Shows. Auf unterschiedlichen Sendern, manche parallel, manche unterschiedlich. Manchmal mit identischen Moderatoren, manchmal mit unterschiedlichen Moderatoren, die alle sich um dasselbe Thema gedreht haben. Und diese ganzen Serien starteten so, ja, Ende der 80er, hatten dann in den 90ern ihre Hochzeit. Und ich glaube, so Anfang der 2000er hörte das dann da zumindest im frei verfügbaren Fernsehen auf, das zu existieren. Hat schon jemand Vorschläge?
Im frei verfügbaren
so nach Hans-Meiser-Kram.
Ich glaube, ich weiß es. Late-Night-Shows?
Nein.
Ah, warum nicht?
Nein. Wäre aber tatsächlich auch nicht schlecht gewesen. Aber nee, also da bin ich auch überfragt.
Nee, wenn es nicht ist, dann wollen wir es, glaube ich, gar nicht hören,
oder? Es lief aber auch immer zu später Stunde und nicht auf den ganz großen Sendern, eher so ein bisschen versteckt.
Also doch Late Nights.
Andere Late Nights. Hatten wir doch schon.
Blue Movie. Männer-TV. Nein.
Blue Movie.
Vielleicht meint er ja irgendwie solche...
Ja, Domian, so ein Kram.
Der Nein, auch Domian, nicht. Oder er meint vielleicht diese Verkaufsshows, weißt du, so irgendwie.
Ach, hier, ich habe immer diese, Homeshopping, wobei ich auch immer diese Dauerwerbesendungen für irgendwelche CD-Boxen sehr
Time Life
habe.
Präsentiert.
Time Life präsentiert, genau.
Nein, das war doch keine Werbeveranstaltung. das ursprünglich kommt aus Amerika und wurde hier nur deutsch kommentiert.
Wrestling.
Ja. Also Late-Night-Shows.
Nein,
ach so.
Wrestling.
Ich habe gedacht, ich nehme mal eins meiner Lieblingsthemen aus der Zeit und habe da mal geguckt, was mir so spontan eingefallen ist. Und wir hatten, glaube ich, weiß nicht, ob wir das schon mal on-air besprochen hatten, aber es gab ja mal auf RTL das grandiose Catch-Up.
Ja, Achtung, wer sagt den? Wer sagt den Moderator?
Das eine war Horst Bracken, das andere war John Williams. John Williams? Hieß er John Williams?
Joe Williams.
Ron Williams war der Schwarze.
Genau. Das war Horst Brackmann, der Bestrafer.
Ja, genau.
Hat ich eine Autogrammkarte.
Ja, wobei das ja natürlich nur eine der vielen Sendungen waren, die damals so anscheinend, wo man so gedacht hat, oh, das könnte Publikum ranziehen. Und dann habe ich mir jetzt vier größere Sachen gestoßen, die meisten Leute wahrscheinlich sogar noch kennen werden aus der Zeit, die sich da mal zumindest mit am Rande interessiert haben. Aber Catch Up war tatsächlich so das erste Format, was es in Deutschland dann so im großen TV gab. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo was anderes vorher mal im Kleinen gab. Aber das war tatsächlich das erste Mal, dass das so im großen Rahmen präsentiert wurde, wo diese Moderatoren auch entsprechend präsent waren und auch ja, ihre Rollen da schon gespielt haben. Ja, denn beim Wrestling war es ja nicht nur so, dass die Sportler ihre Rolle spielen, sondern auch die Moderatoren spielen ja auch eine entscheidende Rolle dabei, wie das rübergebracht wird. Und genau wie bei den Kämpfern gibt es ja auch mal ein Babyface, also der Gute und der Heel, also der Böse. die haben die Moderatoren auch so verkörpert. Und da war halt hier Joe Williams, war halt der Face und Horst Brackmann, der Bestrafer.
Nee, Brack, nur Brack. Horst Brack.
Mhm. Horst Brack, genau, nicht Brackmann, Brack. Der Bestrafer war halt dann der Heel.
Aber Ketchup, das war denn noch nicht WWF damals, ne?
Das genau, war, das nee, war nee. Die NWA. Ja, und andere kleine Ligen. Und ich habe mal auf YouTube kann man sich das einige Folgen auch mal angucken. Und das war schon echt
nicht gut.
Günstig produziert, ne?
Also von RTL-Seiten, ja, günstig produziert. aber auch die Shows, diese, das waren tatsächlich so, ja, ein Superstar kämpft gegen einen Unbekannten, das war immer so, meistens sowieso so der so ein Jobber.
Ja.
Ja. Aber selbst die Stars, die da aufgetreten sind, viele kannte ich davon nicht, die da so die Besten sein sollten. Aber das war halt so der Einstieg.
Ich habe, pass auf, wir kamen gerade so, ne, das ist sehr lustig, dass du gerade darüber redest, weil wir haben im Moment wieder so eine Tageszeitung-Promotion, also wir haben wieder jeden Tag eine Tageszeitung, habe ich gesehen, in Göttingen gab es auch jetzt eine Wrestling-Show und ich habe mich voll geärgert, dass ich das nicht mitgekriegt habe, weil ich habe gesagt, da würde ich gern mal hingehen, weißt du, so 200 ja. Leute in so einer Sporthalle, das würde ich mir echt mal so live geben wollen, ich muss das echt mal im Auge behalten, wann die wieder da sind, dann gebe ich mir das mal live.
Ja, wobei die deutsche Wrestling-Szene ja auch gar nicht so klein sein soll.
Ja, aber das denn so wirklich mal sowas live vor Ort sehen, das, da hätte ich ja echt mal Bock drauf.
Wobei, das habe ich tatsächlich ja mal damals, als die in Essen hier waren, in der Grugerhalle, da war ich tatsächlich einmal live da.
Das war mal WWF damals noch, oder?
Das war noch WWF, das sowas. War die European Rampage Tour.
Ja.
Und du hast ja vom Kampf nichts gesehen, ne? Das war ja, also, wir saßen da, den Vorteil war, wir saßen genau am Ring, am Eingangsbereich, konnten ja also hautnah an uns vorbeilaufen sehen. Aber vom Match haben wir nicht viel gesehen. Du warst halt auf Bodenniveau und hast dann da hinten, ja, es gab keine großen Screens, wo du hättest was sehen können. Boah, aber die Stimmung war halt super. Mhm. Ne? Das, auch wenn du nichts gesehen hast, gejubelt hast du trotzdem.
Ja, klar, natürlich. Ja, ich war mal bei uns in Saarbrücken, war mal der Rock'n'Roll Wrestling Bash. Das kommt tatsächlich relativ regelmäßig. Also es ist irgendein Mexikaner, der verbindet Rock'n'Roll Heavy Metal mit Wrestling. Und da spielt quasi eine Rockband. Und vorne findet dann der Kampf dazu statt. Und das ist quasi so ein bisschen aufeinander zusammen choreografiert. Und das war schon geil. Ne? Also das muss ich schon so sagen. Auch wenn das halt dann noch mal übertriebener war als jetzt hier die, ich sag mal, normalen Kämpfe. Ne? Also das ist ja, wissen wir auch, dass das alles mehr oder weniger gescriptet ist. Und hier war es natürlich noch deutlich mehr und ja, da wurde dann mit viel Kunstblut gearbeitet und sowas. War aber vorher klar, aber so die Stimmung, die dann darüber kommt, war schon sehr abenteuerlich. Und du warst da halt wirklich sehr nah am Ring dann dran.
Ich sehe gerade, am 15. Juni ist CWG Central Wrestling Germany Summer Heat in Göttingen. So, ich habe mir das gerade in Kalender.
Jetzt geht's los.
Ich habe mir das gerade in Kalender eingetragen.
Macht der René wieder René-Sachen?
Wenn Leute, was heißt, macht der René wieder René-Sachen?
Naja, du redest und irgendjemand gibt Geld aus. Das ist einfach René-Sachen machen.
Das kenne ich nicht dafür, dass der Arne so schnell beeinflussbar ist.
Nein, ich habe das vorhin vor 2 Stunden beim Abendessen gesagt. Tatsächlich, ich habe gesagt, ich würde das echt mal gerne live vor Ort sehen.
Naja, aber ja, The Catch-Up war so der initiale Aufschlag hier, mhm, der Sachen. Und dann gab es auf Tele 5 eine Sendung, die nannte sich Ring frei. Die lief dann von 89 bis 93 und war dann hauptsächlich, dabei war Carsten Schäfer. Das war so der deutschsprachige Moderator, der das Thema hier auch wirklich, glaube ich, vorangetrieben hat und groß aufgebaut hat. War der nicht, wie hier bei Catch-Up, das so ein bisschen auf die alberne Schiene runtergezogen hat, sondern bei ihm hat man, das wirkte immer so ernst bei ihm, so realistisch. Also er hat das gut verkauft, der war nicht irgendwelche blöden Sprüche oder war nicht der Bestrafer, hat irgendein merkwürdiges Gimmick gehabt. Er war halt so ein, ja, kleiner, niedlicher Mann, der mit Brille da rumstand und moderiert hat, aber auch immer das Gefühl vermittelt, er hat Ahnung davon, wovon er spricht und ist nicht irgendwie nur so ein nerdiger Fan, sondern tatsächlich jemand, der davon Ahnung hat. Und ihm zur Seite damals stand eine weibliche Moderatorin. Kann sich noch jemand an den Namen erinnern?
Uli Fesseler.
Die Uli, genau.
Genau. Was ja ungewöhnlich, glaube ich, auch war, dass da auch eine Frau als Moderatorin dabei war, gerade bei diesem männerdominierten Sport. Aber der hat man das Ganze auch sehr gut abgekauft und die haben sich dabei sehr gut ergänzt. Und das waren damals tatsächlich schon dann auch WWF, ne, die heutige WWE, also WWF-Kämpfe, die da ausgestrahlt haben. Aber auch nach demselben Format natürlich, auch wie bei Catch-Up, ne, also es gibt einen Superstar, der kämpft, irgendeinen Jobber und am Ende der Sendung gab es noch einen Hauptkampf, da haben dann zwei bekanntere gegeneinander gekämpft. Und das waren ja auch nur quasi Auszüge aus, oder eine, ich glaube, das war die WWF Challenge, hieß das, glaube ich. Das war ein Sendungsformat.
Hm? Und Superstars.
Ja, Superstars kam später.
Ah, okay.
Aber das waren halt immer so diese, ich sag mal so, die Randshows irgendwie.
Ja, da gab es ja natürlich aber noch kein Raw, ne? Also Raw gab es ja damals, glaube ich. Das kam ja dann, glaube ich, dann auch erst noch
später. Genau. Aber ja, das waren so die Sendungen. Und was mir dann gar nicht im Kopf so klar war, dass das gar nicht halt so lange auf, wie gesagt, 4 Jahre lief das dann nur bei Tele 5 und wechselte dann zu RTL 2, auch einem Spitzensender.
Was?
Bekannt durch seine hochformatigen Formate oder hochkarätigen Formate.
Durch seine Spitzenformate.
Spitzenformate, ja. Naja, auf jeden Fall dort. Und dort kam dann ein anderer Moderator ins Team dazu. Das war dann der Günther Zapf. Den ja einige wahrscheinlich schon aus Football-Zeiten als Football-Moderator kannten. Der dann, ja, aber auch dann da beim Wrestling mit eingestiegen ist. Und dort mit moderiert hat. Und zusammen mit dem Carsten, also Günther Zapf war ja auch recht groß und breit und hatte auch dann diese recht tiefe Stimme und ich glaube, er hat auch diesen bayerischen Akzent oder zumindest sehr süddeutsch angehauchten Akzent gehabt und passte so als Gegenbeispiel, der wirkt immer so wie so der, ja, freundliche Bär aus der Nachbarschaft.
Aber ich überlege gerade, kam dieses Ring frei von Tele5 eigentlich, das kam doch an Samstagnachmittags, oder? Kann das sein? Oder täusche ich mich?
Oh, das weiß ich nicht. Die Uhrzeit war
ich weiß immer, dass ich zu einem Freund gegangen bin, um irgendwie bei dem Wrestling zu gucken, weil wir hatten da noch keine Satellitenschüssel zum Beispiel. Oder ja, ganz am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber da war ich Wrestling immer bei denen irgendwie samstags. Bei der Oma. Ich bin immer zur Oma gegangen, weil der war es dann egal, was wir geguckt haben. Und ich weiß auch noch, dass ich ein WrestleMania-Event habe ich auch live geguckt, irgendwie um 4 Uhr nachts irgendwie hier. da, wo die in diesem Silverdome waren mit dieser.
Das war da im Hoosier Dome, ne?
Ja, in diesem, ja, wo die weiße Decke hatten, wo irgendwie Macho Man geheiratet hat oder sowas, war das, glaube ich.
Weiß nicht, ob das der war. Ich weiß, ich habe damals WrestleMania 8, war tatsächlich das Live, das ging irgendwann nachts um 2 Uhr los,
ja,
oder
dann
so.
Ja, war das wahrscheinlich, das haben die live gewählt, ja.
Und da war auch so zum Beispiel das erste WrestleMania, wo der Undertaker auch aufgetreten ist.
Ich muss mal gucken, ob das.
Der ist aber doch in der Survivor Series zum ersten Mal.
Ja, aber das erste WrestleMania, gekommen, wo er aufgetreten, ne, ist.
Ach so, okay.
Ja, es war WrestleMania 8, genau, das habe ich dann auch live geguckt. Oh Gott, was für eine Scheiße hier.
Ja, aber das da war damals ja noch wenigstens mal live übertragen. Ne? Da hatte man wenigstens die Chance, das zu gucken. Ja. Gleichzeitig lief, oder ja, als das dann auf RTL 2 lief, gab es dann die Gegenveranstaltung im DSF, im deutschen Sportfernsehen.
War es im DSF schon oder war es noch auf dem Sportkanal? Es gab ja auch noch Sportkanal, ich weiß nicht, ob du das weißt. Da lief ja auch immer Monster Truck und sowas.
Ja, und Pokern.
Ich glaube, ich habe es nur mit DSF in Verbindung gebracht.
Hatten die nicht die WC? Ich glaube, die WCW lief auf Sport. Kann auch sein, dass das noch später oder da gab es, glaube ich, das DSF noch gar nicht.
Sportkanal war auf jeden Fall vorher.
WC, ja. Real Wrestling RTL. Nee, das ist ist ja auch egal. Das bringt uns jetzt ja auch nicht.
Genau, auf jeden Fall gab es dann das WCW Pro Wrestling von 93 bis Anfang 2002 ungefähr, sehr unregelmäßig, aber das war aber auch dann, glaube ich, so die Endphase der WCW, die ja dann irgendwann auch in der WWF aufgegangen ist. Aber das war quasi das Gegenprogramm zur WWF damals und die hatten dann Peter Williams als Moderator und irgendwelche anderen Moderatoren, die ich nie mochte. Ich war tatsächlich irgendwann auf diesen Carsten Schäfer so trainiert, dass ich ihn hören wollte oder zusammen halt mit Günther Zapf, weil die einfach ein sehr gutes Gespann da waren. Und ich diese WCW-Moderatoren irgendwie, weiß ich nicht, die fand ich immer so bäh.
Wobei, ja, dieser Peter William, den fand ich auch immer sehr blöd. Der war nämlich ab und an neben Joe Williams schon bei Ketchup mit dabei. Und ich meine, der war selbst ein Wrestler gewesen.
Ja, der war hauptsächlich Promoter.
Deutscher,
ne?
Aber
deutscher Promoter war er auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, aber selbst
den fand ich auch nicht so. Und Schäfer war halt schon mehr so der Sportmoderator, ne?
Genau.
Und Günther Zapf halt sowieso, weil wie du richtig sagst, der kam halt ja sowieso schon vom Football her. Und das war halt eine komplett andere Aufmachung, wobei Ketchup mich schon gecatcht hat. und wir haben dann, das weiß ich noch gut, mit einem Freund zusammen, der mittlerweile auch Entwickler ist, oder was heißt mittlerweile, schon sein ganzes Berufsleben lang Entwickler ist, haben wir so ein Wrestling-Manager programmieren wollen und hatten da auf jeden Fall auch mit angefangen. Und da wollten wir irgendwie 20 Wrestler zusammenbekommen und da haben wir uns anfangs echt sehr schwer getan, da auf 20 Namen zu kommen.
Ja, das wäre heute das geringste Problem wahrscheinlich.
Ja.
Nein, aber ist auch dann das Wrestling aus dem Free-TV ganz verschwunden. Es war noch im Pay-TV, also auf Premiere stellenweise, aber auch ganz unregelmäßig. Und dann kam es ja, weiß ich nicht, auf Pro7 Max oder...
Da läuft es ja immer noch.
Ja, aber auf jeden Fall in Anführungszeichen auf den Spartenkanälen irgendwo. Aber fristet ein sehr nischiges Dasein.
Nee, Moment.
Bis aber zuletzt die Ankündigung kam, dass die WWF ab wahrscheinlich nächstem Jahr auf Netflix verfügbar sein wird.
Ja, aber ich wollte noch sagen, das fristet ein Nischendasein. Im Moment pusht die Bild-Zeitung das tatsächlich sehr stark.
Ich lese die Bild-Zeitung.
Ja, ich weiß, du guckst auch kein RTL 2, du hast überhaupt gar keinen Fernseher, ich weiß, aber trotzdem ist es so, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung bei irgendwie Bild Plus oder sowas, kannst du dir jetzt auch immer live irgendwie SmackDown und Raw angucken. Das wird
halt genau, das ist jetzt der aktuelle Deal in Deutschland, aber sobald das ausgelaufen ist, wird es halt auch auf Netflix und mit den großen Events vor allen Dingen.
Ist aber, glaube ich, noch nicht klar, ob das auch nach Europa oder nach Deutschland kommt. Ich glaube, das ist erstmal nur ein amerikanischer Deal.
Nee, es soll auch weltweit auf Netflix
erscheinen. Ja, wahrscheinlich wird es auch international rauslaufen, aber ich glaube, das ist noch nicht raus. Jetzt weiß ich wieder, warum bei unserer Spotify-Statistik denn wieder nur 100% männlich wieder auftauchen werden bei dieser Folge. Obwohl Kerstin guckt das auch ab und zu ganz gerne, wenn ich damit gucke. Und ich hatte neulich hatte ich ein YouTube-Video, ich habe René das mal irgendwann erzählt, da hatte ich, was lief denn da? Ach hier, letztes Jahr WrestleMania, Dominic Mysterio gegen seinen Vater und dann lief das und dann ist mein Kleiner da total steil drauf gegangen. Also der war da richtig involviert plötzlich. Ist so als Achtjähriger natürlich auch wahrscheinlich gerade so, so zielgruppenmäßig so, wir steigen jetzt langsam ein. Wenn ich den irgendwie weiter pushen würde in die Richtung. Ja. Aber der wusste schon, also der, ja, der weiß natürlich nicht, dass es Show ist, aber der wusste halt schon, wer der Böse war und ja, dass es voll gemein war von den anderen Bösen, dass die jetzt da zu dritt aufgetaucht sind und wie gesagt, er war da voll involviert und das fand ich irgendwie sehr witzig.
Hast du ihm schon so einen großen Finger bestellt?
So mittel. Ich hab selber große Finger, da brauche ich keine zu bestellen.
Das war dein Modell, ne?
Das war genau, mein Handschuh.
Mein Handabdruck, ja.
Matthias, du kannst da gar nichts mit anfangen, ne?
Tatsächlich gar nicht. Ich war nie irgendwie in Wrestling drin. Ich habe mir diese eine Serie angeguckt mit der Alison Brie. Die fand ich total spannend und witzig. Aber ich hätte trotzdem irgendwie kein Interesse dran, jetzt irgendwie mir was anzugucken an Wrestling. Also irgendwie, nee.
Es ist halt die Soap-Opera für Männer, ne?
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das darf es auch sein. Und ich freue mich total, dass ihr da richtig aufgehen könnt. Aber ich kann da leider nicht mitreden.
Ja, das muss ja auch nicht jeder, ne? Das ist ja auch vollkommen okay. Man muss ja auch da keinen missionieren zu. Aber es war halt schon tatsächlich immer irgendwas, wo ich denke, ah, das war, ja, dieses, du hattest ein klares Feindbild, die haben eine tolle Show abgeliefert und auch, wenn man dann tatsächlich sagt, okay, das ist Show, das ist abgesprochen, also es ist von Anfang an klar, aber die Unterhaltung stimmt einfach, ne, die Show stimmt, da wird ja ein riesen Feuerwerk abgebrannt und das macht unglaublich Spaß.
Wobei ich mich da im Publikum echt manchmal gefragt habe, ob die das alle so schnallen, dass das eine Show ist. Ne? Es war ja dann durchaus, als ich das noch geschaut habe, weil ich gucke es heute tatsächlich oder seit vielen Jahren eigentlich schon ganz sporadisch, wenn überhaupt, noch. Und damals war das ja so die Zeit Irakkriege. Und dann hatten die ja halt als Heels natürlich hier den Sergeant Schlag mich tot.
Slaughter?
Genau. Ja, der Slaughter war natürlich, aber der war eigentlich doch mehr ein Amerikaner, der.
Ja, der ist ja dann tatsächlich
die Seiten gewechselt hat.
Die Seiten gewechselt hat, aber der hatte doch noch den Scheich irgendwie.
Den Iron Sheik.
Der Iron Sheik, genau. Hatte den dabei. Und, dann, ja, gab es noch den Volkov, der Russe war. Und ja. Man hat dann das komplett da ausgeschlachtet, wenn dann halt so ein Hulk Hogan natürlich das damals noch der liebste aller Faces, weil er für die Werte Amerikas stand und so weiter und so fort.
Nee, deswegen war ja denn der Heel-Turn ja dann noch umso krasser später.
Ja, klar, natürlich. Und aber da, wenn du da dann so im Publikum geschaut hast und dann irgendwie bei irgendwelchen Großereignissen da quasi die beiden Welten aufeinander gedonnert sind, da war, habe ich mich schon gefragt, schnallen die das dann noch oder ist das deren Ernst?
Keine Sorge, zu ja. Stereotypen kommen wir heute noch mehr. Warte mal.
Wobei man natürlich auch dabei sagen muss, das ist für uns als Europäer oder jetzt noch als Deutsche noch viel befremdlicher, dieser ja, Nationalismus an dieser Stelle, ne? Dieses ja, hier Amerika und alles mögliche, das hat war ja für uns immer total strange, aber die leben das ja tatsächlich.
Ja, klar.
Ja. Aber okay, das sollte jetzt der kurze Ausflug in die Wrestling-Vergangenheit im deutschen TV sein.
Sehr schön. Sehr schön. Habe ich auch immer sehr gerne geguckt. René, willst du den nächsten Sprecher
ja, da der Arne ja schon seine Schatten vorausgeworfen hat, darf er natürlich auch weitermachen.
Mit den großen Händen. Ich würde mal mit einem Disclaimer starten. Moment, ich spiele mal was ein.
Hinweis, es folgt ein Disclaimer. Dieses Hörspiel wurde vor vielen Jahren entwickelt und aufgenommen. Es ist ein Produkt seiner Zeit. Daher kann es diskriminierende Darstellungen enthalten, die in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden. Jegliche Art von Diskriminierung ist, damals wie heute, falsch und passt nicht zu unserer heutigen Auffassung von einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Hörspiel in seiner Originalfassung zu belassen und die kulturellen Versäumnisse der Vergangenheit nicht zu verbergen. Wir empfehlen, sich kritisch mit dem Thema Diskriminierung auseinanderzusetzen. Auf unserer Website www.play-europa.de haben wir dazu weiterführende und aufklärende Informationen zusammengestellt.
Na?
Ich habe auch eine Kassette davon.
Ich habe zwei Tipps, aber ich bin mir unsicher.
Also es ist TKKG, ganz klar.
Ja, das, genau, das ist
das. Das wäre jetzt mein erster Tipp gewesen, ja.
Diesen Disclaimer haben sie jetzt für die alten Folgen. Mhm. Und ich weiß, du wirst wahrscheinlich noch näher drauf eingehen, aber das ist echt gruselig.
Ich habe noch ein paar, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, keine Sorge. Was, der Disclaimer?
Nein, die alten Folgen und wie da tatsächlich die Darstellung, ne?
Ja, also warte. Alleine schon. Ja, also ich möchte über TKKG reden. René ist ja großer Drei-Fragezeichen-Fan.
Habe aber auch als Kind TKKG-Hörspiele gehört und besessen.
Also mit drei Fragezeichen bin ich ja nie warm geworden. Ich habe das jetzt auch noch mal versucht. Also ne, wegen dir auch noch mal so, dachte so. Aber ich habe dann so drüber nachgedacht, so, weil ich glaube, mir waren die immer zu gruselig als Kind. Ne, die haben ja schon so ein Grusel, ja, so ein Mystery.
Genau.
Unterbau. Und das ist so, dass die Sache da konnte ich als Kind nicht mit connecten. Ich konnte dann eher so mit diesen deutschen Problemen bei TKKG connecten.
Genau, ne? Mit UFOs, also, Drogen.
Ja, ja. Ja, aber das ist schon näher
das
dran
gewesen. Das ist
ja
nicht gruselig genug.
Aber das ist halt näher dran gewesen. Also TKKG. Ihr kennt das, Matthias? Du hast gesagt, du hast das.
Ja, ich kenne das auch, ja, ja. Also ich würde auch sagen, also wie René, also ich habe tatsächlich nur zwei, drei Kassetten gehabt, aber ich habe natürlich bei Freunden ganz viele andere gehört. Und das ist heutzutage schon erschreckend, wenn
ja,
man
Moment,
das hört.
Ja, Moment, da, über die Kontroverse können wir gleich. Ich habe noch ein bisschen was in der Hinterhand. Also TKKG ist ja die Jugendbande, ne, von Tarzan/Tim. Klößchen, Karl und Gabi, die Pfote. Ne?
Karl und Klößchen, so ist die Reihenfolge.
Karl, ja. Klößchen, genau.
Ja, ja. Und Klößchen und Tim/Tarzan, darüber kommt, da habe ich auch gleich noch was für euch vorbereitet, wohnen halt irgendwie im Internat. Und die anderen beiden wohnen halt irgendwie in der Millionenstadt, heißt es. Das ist, glaube ich, nie wirklich bekannt gegeben, irgendwie, wo sie wohnen. Ich habe jetzt letzten zwei Wochen sehr viele TKKG-Folgen auf der Arbeit gehört, also beim Autofahren gehört. Ab und zu sagt der Karl zum Beispiel, grüß Gott. Vielleicht ist es eher Richtung München oder sowas, aber ich glaube, es ist so wie Springfield, ne? Ist aber die Stadt.
Ja.
Ja.
Und die erleben dann halt irgendwelche Geschichten. Und gestartet ist das Ganze ja als Buchreihe. Habt ihr da mal irgendwie das als Buchreihe irgendwie wahrgenommen oder war das für euch immer Hörspiele?
Ja, nee, als ich hab's, also ich hatte, wie gesagt, genau eine Kassette, die Battlemenschen von Atlantis und kannte es aber auch als Buch, wobei ich dann zum Geburtstag mir mal eins gewünscht hatte und dann aber die Pizzabande geschenkt bekommen habe.
Ist ja fast dasselbe.
Fast dasselbe,
also,
ja.
Ich kenne die Bücher, also ich weiß, wie die aussehen, aber ich habe die nie als, also für mich waren das immer Hörspiele. Für mich waren das die Hörspielreihe.
Ja, aber ich meine, also ich sag mal so, auch drei Fragezeichen sind als Bücher gestartet und heutzutage kennt kaum jemand die Tatsache, dass es da noch Bücher gibt.
Die hat doch Edgar Wallace geschrieben, oder nicht?
Nein, hat er auch nicht, nein.
Ganz Edgar Wallace.
Alfred Hitchcock hat die doch geschrieben, sowas.
Nein,
ne?
Auch nein,
der
nein.
Nicht, aber ja, das ist schon alles klar. Nee, aber tatsächlich, also ich habe das wahrgenommen unter anderem, weil ich damals auch damals ist gut, also ein bisschen älter war habe ich das
ich
halt
das,
auch oft auf der Buchmesse in Frankfurt gesehen.
Ich habe das Jahr noch gar nicht gesagt. Also die Bücher sind halt 79 entstanden.
Die ersten, ja.
Und die Hörspiele seit 81 sind die unterwegs. Deswegen hat Matthias das halt auch noch so wahrgenommen, ne? So, nein,
danke.
Ja, nee, wenn ich halt, ne, manchmal, du bist eher so Richtung vor, also frühe 80er und bei uns ist das eher so Mitte, späte und bei mir schon eher Anfang 90er, ne? Aber deswegen bist du da jetzt auch so ein bisschen im Bilde, habe ich das Gefühl.
Ja.
Genau, dann gibt es da halt noch so ein paar Figuren und die erleben halt lustige Geschichten. UFOs und, René, es waren ja keine UFOs, ich habe die Folge nämlich gehört vorgestern.
Nein, echt nicht?
UFOs in Bad Finkenstein, ja.
Ich habe mich immer nicht getraut, bis zu Ende zu hören.
Ah, furchtbar. ich glaube, ich sehe gerade die letzte Folge von den Hörspielen, ist Folge 230. Die heißt die Tesla-Verschwörung. Vielleicht sollte ich die mir mal irgendwie
Die Tesla.
Also 230
Folgen. Es geht nicht um Edison. Ich höre dir trapsen.
Es werden da halt immer noch neue produziert. Und das finde ich schon irgendwie krass. Und das Krasse ist halt, der Tim-Sprecher, Tim-Tarzan-Sprecher, ist immer noch der gleiche. Das
ja gut, das ist aber bei
okay, drei Fragezeichen auch. Ja, es gab da halt auch schon so ein paar Wechsel halt in den Rollen. Es gab da der Karl, der ursprüngliche Karl-Sprecher hat halt einen Rechtsstreit mal vom Zaun gebrochen und der wollte halt mehr Geld haben und da hat die Produzierfirma gedacht, nö, und dann haben sie den ausgetauscht und die ursprüngliche Gabi, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, die Veronika Neugebauer, die Gabi gesprochen hat, bis weiß ich, drei Viertel, die ist mittlerweile verstorben. Die ist mit 40 jetzt an Krebs verstorben. Ja. Mhm. Fand ich auch irgendwie krass. Das ist halt die Stimme, die bei Blair Witch Project auch ist. Also. Aber genau. Aber wir reden ja gerade Tim und Tarzan. Was ist denn da los? Wisst ihr, was da passiert ist mit Tim und Tarzan?
Ja.
Kennt ihr die Geschichte?
Das hat was mit den Filmen zu tun.
Nein, Tarzan.
Moment. Willst du die Hintergrundgeschichte oder willst du die In-Games-Geschichte erzählen? Also In-Hörspiel-Geschichte, weil die habe ich vorbereitet, den
Ausschnitt. Die In-Hörspiel kann ich gar nicht so sagen.
Okay, ja gut.
Warte mal, die In-Hörspiel war doch der, wo er nach Hause kam und sagte, er hat Tarzan als Film gesehen.
Ja, toll. Ich spiel's einfach mal ein, bevor was.
Spiel's mal ein.
Peter Karsten, genannt Tarzan, machte Ferien bei seiner Mutter. Leider hatte sie nicht viel Zeit für ihn, weil sie berufstätig war. Und da es regnete und er sich irgendwie die Zeit vertreiben musste, ging Tarzan ins Kino, um sich endlich einmal einen Tarzan-Film anzusehen. Mit düsterem Gesicht kehrte er nach Hause zurück.
Na, mein großer Sohn, wie war dein dritter Ferientag? Du machst dein Gesicht, als hätte Gabi dir einen bitterbösen Brief geschrieben.
Das wäre das Schlimmste. Mir ist nur das Zweitschlimmste passiert. Ich weiß jetzt, wer Tarzan ist.
Wie bitte? Du meinst, du kennst dich selbst?
Nein, ich meine den Typen, dessen Namen man mir als Spitznamen aufgepropft hat. Eben konnte ich den Hollywood-Tarzan auf der Leinwand bewundern.
Und? Begeistert?
Begeistert? Ich habe einen halbfertigen Bodybuilder im Lendenschutz gesehen, der kaum reden, aber umso besser brüllen konnte. Mit diesem Tarzan habe ich höchstens gemeinsam, dass ich Bananen mag.
Ach du Armer.
Ich heiße Peter. Von jetzt an kriegt jeder einen auf die Nase, der mich Tarzan nennt. Das ist unwiderruflich vorbei. Aus, Schluss. Ich will jetzt Peter genannt werden.
Ein ernstes Problem. Und ich dachte, mit Tarzan hätte man nur deinen zweiten Vornamen veralbert, weil der auch mit T anfängt.
Wie bitte? Meinen zweiten Vornamen? Ich habe einen zweiten Vornamen?
Aber sicher, weißt du doch. Er steht in deiner Geburtsurkunde.
Nein, weiß ich nicht. Was für ein Name ist das?
Wie gefällt dir Tim?
Tim? Oh, nicht übel. Heiß ich so?
Ja, Tim. Das ist eine Abkürzung. Eigentlich heißt du Timotheus, nach deinem lieben Opa Timotheus.
Timotheus? Nein, das darf nicht wahr sein. Timotheus. Na, das verschweigen wir lieber. Es bleibt bei Tim. Gefällt mir viel besser als Tarzan oder Peter. Ja, und es passt auch viel besser zum TKKG. Oder sollen wir uns jetzt etwa PKKG nennen? Kommt doch gar nicht in Frage. Das könnte ich Karl, Klößchen und Gabi gar nicht antun.
So, oh ja, die PKK.
Es ist so hanebüchen.
Und
es ist
so das gut. Schlimme dabei ist, warum heißt er am Anfang Tarzan? Weil er dunkelhäutig ist.
Ja.
Deshalb gibt man ihm den Spitznamen Tarzan. Er ist in den neueren Episoden ja auch gar nicht mehr dunkelhäutig. Der ist ganz normal. Also ganz hell. Nicht normal, hell.
Ich wollte gerade sagen, beweg dich hier. Wir sind hier.
Dünnes Eis, ich weiß.
Aber das ist. Das, also, der Hintergrund war, sie haben dann wohl irgendwie festgestellt, sie mussten, es gab wohl bis 2000 auf den Begriff Tarzan musstest du Lizenzgebühren abbezahlen. Der ist seit 2000 ist Tarzan gemeinfrei, aber bis 2000 musste man halt da wohl Lizenzgebühren, und das wollten sie ja wohl nicht machen. Dann mussten sie halt sich nur überlegen, wie machen wir denn jetzt aus Tarzan? Wie machen wir denn jetzt da? Scheiße, was machen wir denn da? Ach, du hast einen zweiten Vornamen. Ja, Mensch, Doris.
Timotheus.
Ich fand das so dumm. Ich musste so lachen, als ich das.
Es gibt nur einen, der einen cooleren zweiten Vornamen hat, nämlich Homer J. Simpson. Aber. Also ich habe das mitbekommen, das kam tatsächlich damals mit den ersten TKKG-Filmen, weil in den Filmen hieß er von Anfang an Tim, wahrscheinlich weil die Hörspiele für die Leute, die das mit den Lizenzen irgendwie machen, das ist alles unterm Radar gelaufen für die, aber bei dem Film, da haben sie natürlich groß beworben und dann ging es natürlich nicht, dass sie dann noch Tarzan nehmen, deswegen haben sie da Tim genommen. Und das war dann wahrscheinlich im Hörspiel dann irgendwie so die Lösung dafür, damit die Welt irgendwie da angeglichen wird.
Ich fand diese In-Universe-Erklärung halt einfach so geil. Ich musste so lachen. Ja,
Was man, ganz kurz noch, ja. Was man aber auch schon merkt, vielleicht spielst du auch noch später drauf an, Tarzan sagt ja in dem Moment, ja, alle, die mich so nennen, kriegen dann eins drauf. Mhm. Weil alle Probleme, ja, die er löst, löst er mit roher Gewalt.
Genau.
Ja. Nee, ja, das ist, er ist ja der Judoka-Ass. Man sieht ihn aber auch nie trainieren oder so. Doch, ich glaube, es gibt, die Mafia kommt zur Geisterstunde oder sowas, da geht er ins Fitnessstudio oder sowas.
Ja. Dass er ein ganz fertiger Bodybuilder mit Blendenschutz wird.
Aber auch gegen große, erwachsene Männer, also immer kriegen die eins drauf und werden verprügelt. Also wenn es nicht weitergeht, haut er zu.
Genau.
Also eigentlich so ein Vollkernassi.
Matthias hat ja gerade noch von einem Film geredet. Ja, es gab zuerst eine Serie.
Mhm. Oh.
Ja. Eine zweistaffelige Serie, 85 bis 87, wo der Tim gespielt wird von Fabian Harloff.
Ja,
und stimmt.
Die kennen wahrscheinlich viele. Die lief im ZDF und ich fand die gut.
Der Harloff.
Das war
der
auch.
Der war ja dann auf einmal, der war ja immer dann in der Bravo auch abgebildet.
Ja. Also die erste Folge war das leere Grab im Moor. Glaube ich auch so eine der bekannteren Folgen, wo also ein Flugzeug abstürzt. Ich glaube, das wurde auch so nochmal so lose verfilmt, so vor 10 Jahren, glaube ich, nochmal. So eine lose Story. Angst in der 9a lief damals. Also, will jetzt nicht die ganzen Serien. Aber, genau, es gab dann auch noch diverse Filme, auch so über die Jahre. 92 gab es mal einen. Also, die kenne ich jetzt alle nicht. Also, bleiben wir eher bei den Hörspielen. Ihr habt ja gerade so ein bisschen die Kontroverse schon so, René schon so, was denn da los? Ich habe da mal so ein paar Soundschnipsel vorbereitet, die sind aus dem YouTube-Video geklaut, also ich weiß gar nicht, ob der da jetzt noch drauf redet oder ist, glaube ich, ein bisschen mit Hintergrundmusik, aber ich spiele mal ein Thema ein, über was auch sehr oft dran kam.
Du darfst nur mit, wenn es nicht gefährlich ist, Gabi. Schließlich bist du ein Mädchen.
Ja, super.
Genau, also wenn die Jungs irgendwas gemacht haben, musste Gabi halt immer zu Hause bleiben, weil es war zu gefährlich und für Mädchen ist immer alles gefährlich. Ich habe die halt mal Josefine halt vorgespielt, also meiner 13-Jährigen, und die so, what? So, das ist jetzt irgendwie cool, also da kommen gleich noch ein paar mehr, da hat sie noch ein paar größere Augen gemacht, aber der war jetzt ja noch harmlos.
Ja, wobei er sagen muss, Gabi war ja auch die Tochter des Kommissars.
Richtig.
Mhm. Ja, also, die hat ja dann immer nur dafür gesorgt, dass Papi vorbeikommt und dann die Verbrecher festnimmt.
Und sie hatte einen Hund und dieser Hund, Oscar, ist halt sehr nervig in den Hörspielen, weil er hat immer nur das gleiche Soundschnipsel. Muss man darauf achten. Der bellt immer die ganze Zeit und es ist immer das gleiche Bellen.
So, das war doch bei, Entschuldigung, aber das war mit Lassie auch nicht viel anders.
So, ich hab noch so drei Einspieler, die ich euch mal gerne präsentieren würde. Das mit dem Mädchen hatten wir gerade, bleiben wir mal bei diesem Mädchen. Achtet aufs Ende.
Ich wollte nur mal feststellen, ob deine Wimpern echt sind oder ob du die nur angeklebt hast. Die sind echt, du Spinatneger.
Alter.
Eieiei.
Wollt ihr noch einen haben?
Ja.
Ja.
Haben Sie einen oder mehrere Wagen mit Zigeunern gesehen?
Das Gesinde wurde gestern Abend von der Polizei verhaftet. Einbrecher sind das. Räuber und Diebe. Gebt euch bloß nicht mit denen ab.
Nein, nein, keine Sorge. Vielen Dank.
Oh, fast noch harmlos.
Ja. Ja, das. Ne, das ist. Kommt man wieder Richtung diesen Disclaimer so. Ja, vielleicht war es damals aber auch einfach so, ne? Ob es richtig war, ist halt eine andere Sache. Diese ganzen Folgen gibt es im Retro-Archiv. Halt mit diesem Disclaimer. Mhm. Problem ist, 3 Folgen davon nicht. Die wurden gar nicht mehr veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das war. Da müsste ich nochmal genau gucken. Aber die haben sie dann halt auch gar nicht mehr veröffentlicht, weil sie gesagt haben, so, ja, nicht mehr jugendgerecht. Aber ich habe noch einen. Achtung, das lasst euch mal auf der Zunge zergehen.
Du hast ja eine Schürze um. Hilfst deiner Mutter in der Küche? Finde ich ja stark.
Ich helfe meinem Vater. Er ist geschieden. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann weggegangen, als ich 9 war.
Ach so, ja. Das ist bestimmt nicht leicht für dich.
Wieso? Ich bin froh, dass die Schlampe weg ist.
Eieiei.
Alter.
Oha. Oha.
Eigentlich ist es seine Mutter, ne?
Ja, eben.
Eieiei.
Da wiederholt er scheinbar den Vater ein wenig, hä?
Ja, so.
Hast du auch das?
Nee, ich habe jetzt keine mehr, ja.
Aber das Thema Fettshaming hast du nicht noch was
ja,
vorbereitet?
Ja, der Klößchen wird ja die ganze Zeit gefett geschämt. Also das ist ja. Mhm.
Aber auch in einer Art und Weise, dass es schon extrem ist, ne? Der immer nur Schokolade fressend durch die Gegend läuft und einen Spruch nach dem nächsten kriegt.
Ja, aber es ist uns ja damals nie aufgefallen, so, ne?
Nein, da ist einem vieles nicht aufgefallen.
Ich glaube, wenn du jetzt da vielleicht mal TKKG jetzt vielleicht mal auch ein bisschen zu entschuldigen, nicht, aber ich glaube, wenn du alte Folgen von 3 Fragezeichen, da gibt es bestimmt auch irgendwie Sachen, wo du sagst so, das macht man heute vielleicht doch nicht mehr so.
Ja, bestimmt, aber nicht in dieser Frequenz, wie es bei TKKG war.
Ja. Ja.
Also da gibt es bei den 3 Fragezeichen ist ja Justus auch das Moppelchen und dann wird sich auch über sein Gewicht lustig gemacht, aber halt nicht in dieser Frequenz. Und ja, es ist uns damals gar nicht aufgefallen, denn was ich schon denke ist, dass das damals auch so der normale Umgangston auch stellenweise war. Da hat man über solche Sachen tatsächlich einfach nicht nachgedacht.
Ja.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, dass das vielleicht sogar bei TKKG dann absichtlich noch mal ein bisschen höher gepusht wurde, um vielleicht sich da auch mehr nach Schulhof oder sowas anzuhören, um sich dann auch noch mal von den 3 Fragezeichen so ein bisschen abzugrenzen. Ne?
Ja,
könnte natürlich sein.
Die Leute, also viele Leute oder die Gangster, welche hatte ich denn heute gehört? Weiß ich nicht mehr welche. Der blinde Hellseher, die 2. Folge, da war dann auch irgendwie so, ja, der wurde entführt, okay, lass uns mal zum Italiener gehen. Oh, der sieht schon so aus wie so ein Entführer. Er war es denn halt nicht, aber trotzdem war er so, ja, es sind halt
sehr viele Klischees wurden da bedient.
Ja, richtig, also trotzdem hatte ich irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich hatte meinen Spaß daran, aber ich habe mich so gedacht, so, ich habe mich halt so wieder in meine Jugend zurückversetzt. Ja, ist jetzt auch kein Hochkultur, aber es ist halt eine der wichtigen, großen deutschen Hörspielreihen.
Läuft definitiv.
Die läuft noch, ja.
Ja.
Es gibt, wie gesagt, Folge 230, Tesla-Verschwörung ist von 2024.
Wobei, aber sprachlich haben sie dann wahrscheinlich sich ein wenig angepasst.
Die letzte, mal, ne? War halt diese 38, wo der Tim Tarzan-Switch war jetzt die ich gehört hatte, die 9 habe ich jetzt alle nicht mehr so gehört.
Okay.
Ich habe mich so eher auf die alten, die ich halt so ein bisschen kannte, auch.
Ja, klar.
UFOs in Bad Finkenstein, also das, was ich auch auf Kassette hatte, UFOs in Bad Finkenstein, Anschlag auf den Silberpfeil, leere Grappe Moor, Paket mit dem Totenkopf. Da ging es halt auch um Drogen und so.
Genau, das waren schon ziemlich harter Tobak, um den es geht. Ne? Also du sagst natürlich, bei den drei Fragezeichen, das war dir zu gruselig, weil das immer so mysteriös war. Mhm. Aber da war nachher immer eine Auflösung, wo es hieß, okay, das war nichts Gruseliges, das war tatsächlich was Reales. So ein bisschen hier wie Scooby-Doo.
Der Karpatenhund hat mir schon echt viel Angst gemacht. So.
Ja, ne, also, und im Englischen heißen die drei Fragezeichen ja auch tatsächlich immer The Mystery of. Da war das schon so angelegt. Ja. Ne, aber wenn man hier bedenkt, so, hier sind so Jugendliche, die sich mit, naja, schon schweren Jungs anlegen.
Ja.
Also hier sehe ich auch eine Folge, das Geiseldrama und so.
Der Bomben, Moment, was hatte ich hier gerade? Die Rache des Bombenlegers.
Ja.
Ja, es ist schon. Ja.
Trotzdem halt. Bist du damit soweit durch?
Wie durch?
Mit deinem TKKG-Thema? Weil dann hätte ich noch einen kleinen Anschluss dazu.
Ja, mach mal. Also ich wüsste jetzt nichts. Also wie gesagt, ich wollte nur noch mal halt auch diese ganze Kontroverse irgendwie und es soll auch wieder neue Bücher. Also es ist wohl nicht ausgeschlossen, dass es noch mal neue Bücher gibt auch. Also der Verlag, der jetzt da die Rechte hat, hat gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es neue Bücher gibt. Und denn? Halt, wie gesagt, diese alten Folgen, Entschuldigung, die gibt's alle, kannst du alle bei Streaming-Anbieter gucken, das heißt halt Retro-Archiv, da gibt's halt diesen Disclaimer halt vorneweg. Kann man trotzdem noch irgendwie eintauchen nochmal da rein, wenn man das möchte. So, jetzt, genau. Ja.
Jetzt darf ich, denn natürlich hat diese Skurrilität in diesen Hörspielen auch kreative Leute dazu gebracht, mal das Ganze nochmal aufzugreifen. Und es gibt eine Hörspielserie, die hauptsächlich dadurch entstanden ist, dass Leute auf Tour damit gegangen sind, und zwar die Ferienbande. Mhm. Okay. Die Ferienbande besteht aus Bernd, früher genannt Beate, ist der sportliche Anführer der Ferienbande. Da gibt es den Baul. Der Baul ist Computerexperte und das Gehirn der Ferienbande. Leider ist das schon alles, denn mit Muskeln, Ausdauer oder Gesichtsfarbe ist der Baul leider nicht gesegnet. Dann gibt es noch Bröckchen. Man muss nicht studiert haben, um zu erklären, woher Billys Spitzname kommt. Bröckchen ist einfach eine unglaublich fette Sau. Und da gibt es noch die Babsi. Babsi ist das Mädchen der Ferienbande. Damit ist ihre hauptsächliche Funktion eigentlich schon ausreichend beschrieben. Wenn es gefährlich wird, darf Babsi nicht mit. Sie muss zu Hause bleiben und der belämmerte Anführer der Bande steht auf sie. Und dann gibt es noch den Hund Bambi. Man sieht auf jeden Fall, dass sie genau diese Punkte, die wir eben so angesprochen haben, aufgegriffen haben und damit urkomische Hörspiele machen. Ne? Also wirklich extrem auf lustig getrimmt. Ne, also da gibt es so die Folgen wie die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien, die Ferienbande und das Geheim und das vollgeheime Phantom, die Ferienbande und die unerträglichen Schmuggler, die Ferienbande und das bumsfidele Geisterschiff.
Die Ferienbande und bricht in See.
Genau, die Ferienbande bricht in See und da sind auch sehr viele Live-Hörspiele halt dabei und das ist unglaublich witzig und gemacht.
Lustig, ich sehe ja gerade, die Ferienbande Meltdown im verfluchten Horrorhotel, auch irgendein Live-Hörspiel, bekannter Gastsprecher Sascha Dräger. Wer ist, genau. Wer ist Sascha Dräger?
Tim oder Tarzan.
Nee, Tim, Tarzan. Tim oder Tarzan, ja.
Genau. Okay. Ja. Also das kann man sich wirklich mal anhören, es ist sehr, sehr witzig tatsächlich.
Oh, die Ferienbande und die krass üblen Rächer, da gibt es wohl auch eine Geschichte und in ihren TKKG-Rollen, da gibt es ein Crossover mit TKKG. Okay, ich muss mir das mal irgendwie...
Also hört da mal rein, es ist tatsächlich nicht ernst gemeint, es ist alles total überspitzt. Und genau so soll es halt auch sein, weil sie das TKKG-Thema tatsächlich ordentlich aufs Korn nehmen.
Ja, ich müsste mal echt mal nochmal in die letzte, mal aktuelle Folgen mal reinhören. Das wäre bestimmt auch nochmal spannend.
Gut. Dann, Arne.
Du darfst entscheiden. Wie geht's weiter? Mit einem Videospiel oder einem Buch?
Nee, mit einem Videospiel, weil ich wissen will, was Matthias mir da geschickt hat. Also ich weiß, glaube ich, schon, wo es hingeht.
Ja, das werdet ihr relativ einsam. Die Frage ist, fangen wir mit dem ersten, zweiten oder dritten Soundschnipsel an?
Das weiß ich nicht. Den ersten, ich habe nur den ersten gehört.
Gut, ich würde mal sagen, den dritten wird keiner von euch erkennen. Bei dem zweiten werdet ihr sagen, das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, welches Spiel das ist. Und beim ersten werdet ihr das wahrscheinlich zu einfach erkennen. Deswegen würde ich einfach sagen, lass uns doch mit dem dritten Schnipsel anfangen.
Oh, toll. Soll ich den mal spielen? Also du hast jetzt
spiel mal den dritten.
Du hast jetzt ein Spiel mitgebracht oder mehrere? Das
die gehören zusammen, aber der Zusammenhang wird vielleicht erst später klar.
Okay, ich spiele jetzt den dritten ab, ja?
Ja.
Du musst mir sagen, wie lange ich das laufen lassen soll.
Du kannst jederzeit abbrechen, wenn du das Gefühl hast, es erkennt eh keiner. Ich glaube,
es hat keiner gedacht, von euch. Oh, das kenne ich irgendwoher, aber das Ende kam mir dann doch.
Das gut, war dann vom Prinzip her irgendwie sowas Blaskapelle-mäßiges, weil da die Tuba im Hintergrund war. Also
ja,
vielleicht
die Tuba ist nicht schlecht, aber
Oktoberfest-Games oder sowas.
Oktoberfest-Games.
Wir versuchen es mal mit Soundschnipsel Nummer 2.
Ja, Moment, kommt. Zieht sich alles auf das erste Zaunschnipsel, oder?
Tatsächlich, ja,
das hier
nee,
war auf
nein.
Jeden Fall, das war auf jeden Fall Somewhere Over the Rainbow mal stark beliehen.
Von Marushas Oma oder sowas.
Das ist aber aus einem Spiel.
Ja.
Ich weiß, das
aus
ist
einem?
Hier, das ist hier das mit
das ist aus einem. Ja, ja, das der dritte, der Schnipsel, den ihr zuerst gehört habt, war aus Teil 3 von einer Serie, von der es 4 Teile gibt. Und das war jetzt der Schnipsel von Teil 2.
Rainbow Island.
Bubble Bubble.
Nee, Rainbow.
Und jetzt bitte Nummer 1, damit ihr auch euch auf die Schulter klopfen könnt. Ja.
Ja.
Ja. Ja, das ist für alle unverkennbar Bubble Bubble, genau. Das Teil 2 ist dann Rainbow Island, die Geschichte von Bubble Bubble 2. Mhm. Und das andere war Parasol Stars, die Geschichte von Rainbow Island Teil 2.
Das kenne ich tatsächlich gar nicht mehr.
Ja, ich habe die tatsächlich alle drei gespielt. Teil 4, es gab irgendwann mal Bubble Bubble 4, das ist aber effektiv nur Bubble Bubble 1 irgendwie für moderne neue Geräte. Das habe ich wiederum nicht mehr gespielt, deswegen beschränke ich mich einfach mal auf die ersten drei Teile. Bubble Bubble, worum geht es? Wir sind ein kleiner und grüner und blauer Drache und wir spucken Seifenblasen. Und mit denen müssen wir uns durch ein paar Level kämpfen, um unsere Freundinnen zu befreien und wieder Jungs zu werden, weil wir wurden natürlich von irgendeinem blöden, dummen Typen verwandelt in diese Drachen.
War der Zigeuner?
Nee. genau, also und dann hast du halt einfach Level gehabt, da die ersten waren wirklich popel-easy, da kamen ein paar Monster runter, du hast dich hingestellt, hast die eingeblasen und dann waren sie in diesen Seifenblasen und dann musstest du nochmal dagegen hüpfen, damit sie irgendwie starben oder sich verwandelt haben halt in Früchte und Diamanten und ähnlichen Kram. Und ab und zu gab es dann noch ein paar Special-Blasen, die von unten reinkamen. Die haben dann irgendwie kurz, die waren mit Wasser gefüllt, sodass die irgendwelche Monster damit abgrasen konnten. Oder da waren sie mit irgendwelchen anderen Buchstaben gefüllt. Und wenn du irgendwie die 5 richtigen Buchstaben zusammenbekommen hast, hast du ein extra Leben bekommen. Und alle 25 Level gab es ein kurzes Bossmonster, das war echt haarig. Und es gab eine gewisse Stelle, wo, wenn du dann die richtige Kombination geschafft hast, konntest du 20 Level überspringen. Und ganz am Ende war dann der Endboss auf Level 100. Und den habe ich mit einem Freund zusammen, glaube ich, gefühlt damals in den 80ern nach, lass mich nicht lügen, einem Jahr oder sowas, wöchentliches Spielen haben wir den dann auch gelegt. So sehr hat uns das Spiel mitgenommen. Wir haben diese Musik geliebt, wir haben alles drumherum geliebt. Und ich bin heute, betrachte ich mich noch als Bubble-Bubble-Fan und liebe die Musik und kann auch tatsächlich was mit diesen Figuren anfangen, die total cool sind, die natürlich auch noch für viel anderen Kram verwendet wurden, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Aber es war halt so eine Art, ja, man kann jetzt nicht sagen Jump'n'Run, weil das Bild hat sich nicht bewegt, sondern du bist natürlich trotzdem mit deinem Joystick irgendwie links, rechts, oben, unten und du konntest dich auch unten rausfallen lassen und bist dann oben wieder reingekommen. Aber es war jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so einordnen soll, aber ich würde jetzt sagen, so Jump'n'Run ist das Ähnlichste.
Ja, wahrscheinlich.
Plattformer, da würde man heute sagen, glaube ich auch.
Plattformer, ja, Plattformer trifft es vielleicht gar nicht so schlecht. Also Bubble lebt natürlich einfach noch, weil es ganz viele Fans von damals gibt. Wie gesagt, Bubble 4 ist rausgekommen, auch für die Switch und ich weiß nicht was alles. Und Rainbow Islands ist dagegen gefühlt komplett schon untergegangen. Das haben relativ wenige gespielt.
Das ist das, was ich als erstes kannte. So, das hatte ich auf dem Amiga.
Auf dem Amiga 500 damals.
Genau, mit diesem Regenbogen, wo du dann halt drüber gelaufen bist.
Und wo du nachher, genau, wenn du gut warst, kannst du 3 Regenbogen schießen.
Genau. Ja, ganz genau. Ja, die musstest du dir freispielen, aber auch da waren es, also das Rainbow Islands, das waren halt die 7 Inseln, die waren in Regenbogenfarben aufgeteilt. Jeder sollte die 7 Regenbogenfarben jetzt auch herbeten können, nämlich Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Das schöne Farbspektrum. Und du hast halt da dich auch in diesen Leveln, aber da hast du, die sind mehr oder weniger so scrollmäßig nach oben gewesen. Du hast dich nach oben gearbeitet, da gab es auch Monster. Du musstest halt, du konntest halt Regenbogen spucken und du konntest auf diesen Regenbogen drauflaufen, aber du konntest auch auf diese raufhüpfen, sodass sie nach unten fielen und alle Monster, die dann da drunter waren, waren natürlich dann auch tot und haben natürlich wieder solche schönen Gegenstände und Früchte und ich weiß nicht was ausgespuckt und natürlich auch Diamanten. Und Ziel des Spieles war es, ein Level komplett zu clearen und dir Diamanten einzusammeln, damit du für diese eine Insel, das waren übrigens 7 Level pro Insel, man erkennt vielleicht ein kleines Muster, also 6 reguläre Level plus ein Boss-Level. Und dann hattest du halt immer eine Sonderfähigkeit, wenn du das hattest. Und dann wurde dir also auf der Grafik angezeigt, so hier sind die 7 Inseln. Und da hast du, bing, hast du jetzt den Diamanten eingesammelt. Und wenn du alle 7 geschafft hast, hast du theoretisch das Spiel geschafft. In Wahrheit gab es noch ein Hidden 8. Level. Das war dann aber schon wirklich broken schwer. Das ist halt so Rainbow Islands. Da die Steuerung sehr deutlich ungewohnter war, wenn man halt Bubble Bubble kannte mit, oh, ich mach mal Blasen und dann hüpfe ich dagegen, sondern nein, ich musste die machen und ich muss dann da drauf hüpfen und noch höher, weil manchmal musstest du tatsächlich, das Problem beim Raufhüpfen, dann verschwanden sie, ja, aber du musstest gleich wieder hochspringen, damit du irgendwie auf ein höheres Level manchmal kamst. Das war ein bisschen herausfordernd. Aber Rainbow Island finde ich auch immer noch hervorragend. Und dann kommen wir zu Parasol Stars. Und da war es jetzt so, dass du Regenschirme hattest. Also du hast, oder Sonnenschirme, weiß ich jetzt nicht genau, was da jetzt der richtigere Begriff ist. Aber du hattest halt diese Schirmchen und mit denen, die hast du halt aufgespannt und dann bist du immer irgendwo gegengeknallt. Und mit denen konntest du natürlich auch dich langsam runterlassen, weil wenn du zu schnell warst, dann war es auch ein Problem. Und das habe ich sowohl auf dem Amiga als auch auf dem Gameboy komplett durchgespielt, weil es viel zu einfach war. Vielleicht, weiß ich nicht, haben sie so ein bisschen das Gefühl verloren oder sie sagten sich, die Zeit hat sich geändert und die Leute brauchen es einfacher und nicht schwerer. Ich vermute mal, wenn es schwerer gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich irgendwann auch aufgegeben, weil es hat irgendwie nicht so gefesselt. Du konntest Bubble Bubble und Rainbow Island super solo spielen, du konntest es auch super zu zweit spielen und zu zweit, finde ich, hat das Spiel auch wirklich einiges davon gewonnen. Parasol Stars zu zweit war, du standst dir mehr im Weg, weil die Bildschirme deutlich zu klein waren. Und alleine war das trotzdem zu leicht und irgendwie hat es dann halt nicht mehr gecatcht. Aber gespielt habe ich es trotzdem. Halt, dann halt durch.
Tatsächlich, ja. Rainbow Island war auch eins der wenigen Spiele damals auf dem Amiga, die ich komplett durchgespielt habe.
Das ist das, gut.
Ja, und das war echt schon, du bist ja nachher tatsächlich in diesem Modus drin. wo du weißt, okay, das Monster kommt jetzt hier, das Monster kommt jetzt da und du musst es ja immer wieder von vorne anfangen. Es gab ja keine Zwischenspeicherstände oder sowas. Wenn du keine Leben mehr hattest, dann warst du weg.
Und ja, die ersten zwei Inseln hat man wahrscheinlich irgendwann im Schlaf gekonnt und dann,
ja.
Dann war es immer so, warte mal, wie war es jetzt auf der Insel? Shit.
Und ja. Wie viel Zeit man früher da investiert hat quasi, dass, bis man das tatsächlich so verinnerlicht hat, dass man diese Viecher da alle besiegen konnte. Das,
ja gut, da hatte man die Zeit ja auch noch, oder?
Ja.
Also ich habe nur das erste gespielt, aber in aller Regel auch immer zu zweit. Und dieses immer wieder wiederholen, weil es halt keinen Speichermodus gab oder sowas, hat ja dann aber auch irgendwann dazu geführt, dass du wusstest, okay, in Level 24, da müssten wir jetzt die Buchstaben irgendwie zusammenkriegen, damit wir die nächsten drei Level überspringen können, weil der eine ist so unsagbar schwer, dass wir da sowieso wieder scheitern und sowas. Das war immer schon sehr cool. Wir haben uns damals sogar, du konntest ja so gewisse Power-Ups dir holen, damit deine Blasen, was weiß ich, viel schneller gingen oder weiter flogen oder du quasi so eine Art Dauerfeuer hattest und sowas. Und ich weiß, dass wir den Dingern dann auch einzelne Namen gegeben haben, weil wir halt so in dem Spiel drin waren. Hier, da ist ein Weitdruckbolzer, weiß ich noch. Den gab es, den WDB. Weil der sowohl weiter als auch mit sehr viel mehr Druck unterwegs war und den damit konntest du dann halt, ja, letzten Endes viel weiter und schneller das Ganze tun und sowas. War schon ein sehr geiles Spiel. Und ich habe es gespielt auf dem 64er und auf dem Amiga.
Tja, nice. Ja, es gab natürlich im Bubble-Bubble-Universum trotzdem noch jede Menge andere Spiele. Es gab irgendwie ein Bubble-Bubble mit 9 Leveln. Das hieß dann, glaube ich, Final Bubble-Bubble. Das gab es dann nur fürs Sega Master System. Es gab ein Bubble Memories, das ich aber irgendwie keine Ahnung habe, auf welchem System das überhaupt erschienen ist. Es gab Bubble-Bubble Revolution. Und ich glaube, es gab sogar ein New Rainbow Island, das wurde auch mal überarbeitet, aber an sich gab es halt diese drei Teile. Also, das war das, was es war. Und jeder kennt ja noch diese langweiligen Bubble-Spiele, wo du unten so eine Blase hast, die nach oben schießt und dann alle gleichfarbigen Blasen ablöst. Auch das gab es natürlich in der Bubble-Bubble-Version, weil irgendwie ließ sich das ja auch dann vermarkten. Also das Merchandise war auch damals natürlich schon groß.
Match 3 Games.
Ja, gut, das waren ja schon natürlich nicht 3, weil die waren so wabenförmig ansortiert, aber,
ja, aber
du weißt, was ich meine.
Ja. So, aber so heißt das schon.
Okay. Oh. Match 3, okay.
Ja.
Ja, das war noch ein bisschen so aus meiner Computerspielgeschichte, was man so halt modern spielt.
Ja, Bubble-Bubble. Zum Thema, ne, wie war es? Wir sind eher Anfang, Mitte der 80er gerade.
Ja, aber sorry, Bubble-Bubble kam 86 raus.
Ja, deswegen sage ich ja, aber da habe ich doch keinen Computer besessen.
Eieiei. Ei,
ich auch nicht, deshalb bin ich immer bei Freunden gegangen.
Zu den coolen Freunden. Die Freunde, die man eigentlich gar nicht mag, aber man nur hingeht, weil sie einen Computer haben.
Ja, das habe ich 82 auch gemacht. Das stimmt.
Ja, 82. Ja.
Genau.
Guti. Markus.
Okay, dann springe ich mal so roundabout 10 Jahre weiter, würde ich mal vermuten, zu einem Buch, das ihr im Vergleich zur Vergangenheit, ich schaue gerade nochmal auf unsere Liste, was wir so an Büchern vorgestellt haben, und das hier kennt ihr auf jeden Fall. Ob ihr es gelesen habt, weiß ich nicht.
Nein, nein.
Nein.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht habt ihr eine der Verfilmungen davon gesehen. Das würde ich gar nicht mal so ausschließen. Ich erzähle mal so grob, um was es geht. Und zwar geht es um ein Wesen, das seit Millionen von Jahren schon auf der Erde lebt, irgendwann in einer Art Feuerball wie so ein Meteorit hier gelandet ist. Das war quasi vor dem Universum schon da, beziehungsweise war gab's irgendwie immer. Und da denkt man ja schnell mal an Lovecraft, das ist ja, es aber nicht.
Hatte ich gerade im Kopf, ja.
Ja, nein, weil was bei Lovecraft mit Sicherheit nicht passiert ist, das Universum selbst wurde von einer Schildkröte ausgespuckt.
Fuck, ich hab davon Dinge gelesen, ja, fuck.
Ja. Rinzewind, der Tod, der in Großbuchstaben spricht.
Nein.
Nein. Gut.
Nein, ist es auch nicht. Also die Schildkröte ist an der Stelle sehr irreführend, wobei die dann später auch nochmal in anderen Werken oder einem großen anderen Werk des Autors nochmal aufgegriffen wird.
Color of Magic, Farbe der Magie.
Ja, nee, das wäre ja das, was ich genannt hatte.
Ja, was war das Erste? Nee. War es nicht das Erste? Nee.
Ja, das war das Erste.
Auf jeden Fall, die Menschheit kann sich dieses Wesen auch gar nicht vorstellen. Also, so dieses typische Lovecraft-Ding eigentlich, ne, dass wenn es seine eigentliche Gestalt annehmen würde, würdest du sofort wahnsinnig werden. Das trifft hier so ungefähr auch zu. Deshalb taucht es meistens als Spinne auf. Es verkörpert aber an sich eigentlich das pure Böse und kann Illusionen erzeugen. Und jeder, der es sieht, sieht vom Prinzip her seine größte Angst.
Es.
Jawohl. Sehr gut.
Ach, das habe ich gelesen.
Ja. Ja, sieh nee, an.
Das habe ich nicht gelesen. Drei Fragezeichen war schon zu gruselig. Dann fange ich bestimmt nicht mit S an.
Ich habe sie durchgesuchtet in einem Tag und da dachte ich mir, so muss ich auch S lesen. Das hat ein paar Tage länger gedauert, aber das war grandios. Und ich fand die alte Verfilmung damals auch gar nicht so schlecht, aber heutzutage würde ich sagen, ist sie wahrscheinlich super schlecht gealtert. Ich muss mir die neue mal angucken.
Ja, also
bleiben wir erstmal beim Buch.
Bitte?
Bleiben wir erstmal beim Buch.
Ja, genau. Ja. Also gerade weil die Story und der ursprüngliche erste Film mit Tim Curry als Pennywise ja durchaus abweicht. Weil, also vom Prinzip her, die Story ist die, du hast eine Gruppe von Kindern 1957, 58, die gegen dieses Monster kämpfen. Ganz einfach, weil es sich für die in Form dieser Illusionen manifestiert. Die Kinder haben alle ihre Probleme, gründen dann auch irgendwann den Club der Verlierer. Und jeder hat so irgendwie das, was bei TKKG noch irgendwo ständig draufgehauen wurde, weil einer zu dick ist oder stottert oder was auch immer, ist hier halt so diese Eigenheit, die jeder für sich hat. Sie werden dann auch dadurch letzten Endes als Verlierer abgestempelt, aber raufen sich auch wiederum zusammen, ne? Also es wird doch dann deutlich anders dargestellt, als es bei TKKG war. Was passiert? Also von unserem Erzähler wird am Anfang der Bruder durch das Böse umgebracht. Es erscheint da als Clown im Gulli. Ich glaube, die Szene kennt man dann tatsächlich aus den Filmen dann doch sehr. Und letzten Endes entwickelt sich die ganze Story dann so, dass die erkennen, irgendwann taucht es mal als Werwolf auf und eventuell können wir es dann mit einer Bleikugel erschießen und schaffen es immerhin, das Böse, das S zu verletzen, sodass es sein Ritual nicht so wirklich vollenden kann, denn das Ritual ist, es wird irgendwie alle 27 Jahre wach, ist dann in dieser Kleinstadt Derry, die bei Stephen King ja sehr, sehr häufig auftaucht, kommt es wieder, ernährt sich dann quasi in diesem einen Jahr von Kindern. Und zum Schluss dieses Zyklus passiert immer wieder ein schreckliches Ereignis. Also einmal explodiert die Eisenhütte, es gibt einen Brand im Black Spot, das ist, meine ich, irgendwie so eine Kneipe. Also irgendwie eine Katastrophe zum Ende. Und dann weiß man, okay, es ist wieder 27 Jahre Ruhe. Und den Kindern hier gelingt es halt, oder dem Club der Verlierer gelingt es, zu besiegen und das legt sich dann halt wieder schlafen und alle ja, oder leben dann ihr relativ normales Leben, natürlich mit dem Wissen, dass das noch da ist. Sie kriegen auch irgendwann raus, dass sich das eventuell wiederholen wird, beziehungsweise sehen das halt so in der Vergangenheit, dass es da so einen Zyklus gab. Und unser Hauptdarsteller, der bleibt dann, also es ist der Bill Denbrough, der bleibt dann halt als einziger dort und sagt, okay, wir spüren jetzt, dass wir uns nochmal treffen, um es dann letztendlich auszulöschen, wenn es nochmal auftauchen sollte, weil sie sich halt nicht ganz sicher sind, ob sie es getötet haben oder nicht. Natürlich passiert das Ganze dann, dass es nach 27 Jahren wieder kommt und er ruft dann alle zusammen, wobei nicht alle dann kommen, weil ich meine, der Bibliothekar oder sowas hat dann schon so solche Furcht davor, dass er Selbstmord begeht. Und letzten Endes kommen sie dann aber alle zusammen und nehmen dann den Kampf auch nochmal auf. So, und das ist vom Prinzip her die Story. Es gelingt ihnen dann, meine ich, dass sie es tatsächlich am Ende töten, aber es stellt sich auch raus, dass es Eier gelegt hat. Und die werden dann aber auch nochmal vernichtet. Also insofern können sie das Böse vom Ort Derry abwenden. Wobei du halt Derry auch anmerkst, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ne? Also das schwingt so die ganze Zeit mit. Was mich damals bei diesem Buch halt so fasziniert hat, ist die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Weil King im Gegensatz zu dieser neueren Verfilmung zwischen den Zeitebenen hin und her switcht und es dann über, schlag mich tot, 100 Seiten oder sowas dann einmal so ist, dass er quasi ein Kapitel immer offen enden lässt mit 3 Punkten, das nächste Kapitel dann mit 3 Punkten weitergeht, der Satz fortgeführt wird, du aber dann in der jeweils anderen Zeitebene bist und die Story dann dort weitergetragen wird. Und das fand ich halt von der Schreibe her so gut gemacht, dass ich da auch dann gar nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Und ich hatte damals von Heine, und die habe ich auch immer noch, diese Jumbo-Ausgabe, die es da gab.
Große, also das waren, rote.
Ja, genau. Genau, also die sind super, also vom Dunklen Turm habe ich da auch einiges in der Aufmachung und ich weiß, dass ich das Ding durchgesuchtet habe, ganz einfach, weil es so spannend war. So, das wäre tatsächlich das Buch. Da gibt es natürlich noch ein paar Nebenfiguren, die da irgendwie dann mit reinspielen und jede einzelne Story unserer Hauptfiguren, der 6-7 Kinder, ist halt für sich nochmal quasi ein eigenes Buch wird. Also der eine stottert, der eine ist tatsächlich etwas dicklich. Es ist so eine Art Nerd dabei und die werden von älteren Geschwistern gehänselt. Was man sich halt so alles vorstellen kann. Man kann das Ganze bei TKKG nachhören, was es da so gibt, was man tun könnte. Und das trifft halt irgendwie auf die zu. Ne? Genau. Ich habe mich dann auch sehr gefreut, als es dann hieß, okay, da gibt es einen Film dazu. Wobei ich damals noch nicht wusste, dass Stephen King-Verfilmungen gar nicht mal so gut sind. Zumindest mal bis zu dem Zeitpunkt.
Sie haben ein neues Highlight geschaffen mit dem Rasenmähermann, aber.
Ja, der war sehr stark. Der war sehr stark, aber also ich fand den damals auch gar nicht so verkehrt. Und gefühlt hat das so diese Angst vor Clowns, was ja gar nicht mal so wenig Leute, glaube ich, haben, deutlich mehr geschürt. Und es gab doch auch mal eine Zeit, wo irgendwie, das ist auch vielleicht 10 Jahre her oder sowas, wo sich Menschen dann tatsächlich als Clowns irgendwie an die Straße gestellt hatten mit so einem roten Gasballon, oder?
Ja, die Killer-Clowns, die Leute erschreckt haben in den Städten und so. Ich weiß noch nicht, was diese Schildkröte jetzt damit zu tun hatte, aber
Das ist so, so ein Kapitel darin.
Ach so.
Die taucht dann später im Dunklen Turm nochmal auf. Und aber
voll auf eine falsche Fährte gelockt, ey. Ich habe mich schon auf Terry Pratchett gefreut.
Ja, gerade wenn man halt nur so den Film gesehen hat, dann wird, glaube ich, so dieser ganze Hintergrund so ein bisschen weggenommen. Also dieses Jahre alt und schon seit Millionen von Jahren auf der Erde und sowas. Also ich habe den Film jetzt schon länger nicht mehr gesehen, wobei ich ihn irgendwann noch mal geschaut habe vor ein paar Jahren. Aber das ist halt so ein Element, wo kommt dieses Böse eigentlich her? Das wird da, glaube ich, gar nicht behandelt.
Also ich kenne tatsächlich nur den alten Film, habe das Buch damals nie gelesen. Das waren ja auch damals nur Fernsehfilme, ne?
Mhm. Ja,
das
genau.
Waren keine Kinofilme.
Mhm, genau. Ja, nee, deswegen das war so Direct to DVD. Direct to VHS, Entschuldigung.
Ja. Auf jeden Fall hat man gemerkt. Das 92 Minuten oder sowas dann gewesen, ne? Heute wird es nee, sagen, nee,
der war auch, der war auch 3 Stunden.
Das waren zwei Teile auf jeden Fall, ja.
Genau. 2 Teile.
Ja.
Ja, auf jeden Fall hat man halt gemerkt, dass da das Budget gefehlt hat. Und was mich irritiert hat, war, dass da John Boy mitgespielt hat von den Waltons.
Ja, klar.
Stimmt.
Ja. Das fand ich, das hat überhaupt nicht da reingepasst in einen Horrorfilm, dass da auf einmal John Boy von den Waltons dabei ist. Und was mir ebenso aufgefallen ist, als du nur darum herum geredet hast, dass es tatsächlich sehr viele Lovecraft-Motive aufgenommen hat. Na, und das fand ich sehr spannend, um zu sehen, wie viel Einfluss das dann auch wieder auf so viele verschiedene Autoren hatte.
Ja, wobei King das, also ich habe irgendwann mal so eine Biografie über King gelesen, weil ich gerade in der Zeit dann auch sehr viel King gelesen hatte. Und da sagt er auch halt, dass Lovecraft irgendwie schon da maßgeblich dran beteiligt war, im Nachhinein natürlich, dass er sich dieses Genre dann halt rausgesucht hat. Ne? Mhm. Also wenn du mit dem Wissen so das ein oder andere King-Ding durchliest, vor allem die früheren Werke, dann siehst du da halt ganz klar die Parallelen. Habt ihr die Neuverfilmung? Ja.
Mach nur. Das klang jetzt gerade so ein bisschen, dass King auch in Anführungszeichen so eine Art wie so ein eigenes Universum hat, in dem seine ganzen Geschichten spielen?
Schon. Finde ich schon. Schon. Also er hat gerade zwischen verschiedenen Büchern extrem viele Verknüpfungen. Also so das Meisterwerk ist Der dunkle Turm, der mittlerweile 7, 8 Bände hat, weiß ich nicht. Wenn du das von Anfang bis Ende durchliest, dann kommst du gefühlt in jedem Buch da einmal vorbei und triffst irgendwelche Personen, die da auch tauchen. Also das zieht sich durch. Ne? Also ich lese jetzt hier gerade nur mal in der Wikipedia Verknüpfung zu anderen Werken und das, lass das mal jetzt nur für S 30 Punkte gefühlt sein. Vielleicht sind es nur 20, okay. 20, 25, 30 Punkte, ne, wo es dann heißt, Dick Halloran, der das verheerende Feuer in dem Nachtclub Black Spot überlebt, wird später Koch im Overlook Hotel. Das ist halt dann Shining, ne? Kennt dann auch wiederum jeder durch die Verfilmung mit Jack Nicholson, ne? Oder die Anstalt Juniper Hill wird in Kings Werk oft erwähnt, etwa in Zeitraffer aus Nachts oder in Schlaflos, in Stark the Dark Half und in einer kleinen Stadt. Und die Verurteilten ist ja auch, gibt es eine Referenz dazu. Und wie gesagt, wenn du den dunklen Turm liest, dann landest du überall mal. Wo mir das erste Mal auffiel, war bei The Stand, das letzte Gefecht. Weil sie da auch irgendwie so Dimensionsrisse irgendwie was haben und dann woanders landen. Und das sind dann halt Szenen, wenn du dann kurz vorher irgendwie ein anderes Buch gelesen hast, dass er hier, den kenne ich doch, der hat doch da und da mitgemacht. Und insofern, der hat schon so ein eigenes Universum aufgebaut.
Okay.
Diese Stand-Verfilmung gab es auch. Es gab auch eine Stand-Verfilmung, die dauerte, glaube ich, 6 Stunden. Oder das war so ein 6-Stunden-Ding, glaube ich. Hatte ich mal VHS.
Gab es nicht mal den dunklen Turm gesehen. Auch als Serie?
Es gab einen Kinofilm, aber der...
Es gab einen Kinofilm, ja, aber das, der kann halt nur ein Bruchteil von dem Ganzen irgendwie natürlich abgreifen. Nee,
es gab eine Fernsehserie.
Also ich weiß, dass es Comics dazu gab.
Ja, gut. Da können wir wieder drüber reden, dass sein Sohn da mit Lock and Key ein bisschen mehr Erfolg in dem Bereich hatte.
Das ist sein Sohn? Das wusste ich gar nicht.
Ja, Lock and Key ist vom Sohn von Stephen King.
Okay.
Schau an.
Das wissen die meisten nicht, weil er da einen anderen Namen verwendet, also einen Alias, aber.
Was der King auch sehr gerne tat, ne? Oder tut.
Ja.
Ne?
Ja.
Das,
den Film habe ich auf jeden Fall gesehen. Also die S-Verfilmung, auch beide. Bin ich jetzt der Einzige, der die neue gesehen hat?
Da habe ich tatsächlich nur den ersten Teil gesehen. Den habe ich im Kino gesehen.
Okay.
Und den zweiten dann irgendwie verpasst. Also die gibt es ja mit Sicherheit auf irgendwelchen Streaming-Portalen. Die muss
also es
mir
gab
mal
sie eine ganze Weile lang
anschauen.
Auf Prime. Da wollte ich sie mir angucken und dann habe ich festgestellt, shit, die gibt es da nicht mehr. Inzwischen gibt es sie, glaube ich, bei Netflix. Ich habe sie auf meiner To-Watch-Liste, aber ich muss in dem Moment auch die Zeit dafür haben.
Ich mach mal hier Service. Im Moment nicht zu bekommen.
Was?
Im Streaming, nein. It.
Die 2017er Version ist bei Netflix.
Ah, okay, dann habe ich hier falsch.
Und die 1900, lass mich mal kurz gucken. Es gibt ja noch die 1990 Version. Die kannst du dir bei Apple TV und Amazon leihen für 4 Euro.
Nee, lass mal.
So wichtig ist jetzt auch nicht.
Nee, so wichtig.
Ja, aber wie gesagt, bei Netflix gibt es das aktuell.
Die alte
flat.
Version ist dann auch in 4:3, ne?
Natürlich.
Natürlich. So wie Fernsehen sein sollte.
Ich hab neulich einen Film gesehen, einen neuen Film, der war auch 4:3. Hier das Lehrerzimmer, diesen Oscar-nominierten Film, den deutschen, der ist auch in 4:3. Oder das war das IMAX-Format, das weiß ich nicht. Das ist ja ein bisschen ähnlich. Aber
ja, IMAX wird es nicht sein. Also.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. Ja, cool. Aber soll nicht auch noch eine Serie jetzt kommen, wo wir gerade bei Serien sind, die Derry heißt? Ist die nicht in der Mache? Würde sich ja anbieten. Welcome to Derry kommt 25.
Okay. Ja, da werden wahrscheinlich der ein oder andere Charakter.
Die HBO Max-Serie erzählt die Vorgeschichte der Horrorfilme S und S Kapitel 2.
Kapitel 2 ist übrigens auch bei Netflix.
Ah, okay. Das Problem ist, ich würde die gerne nochmal gucken, aber mit meiner Frau keine Chance. Null.
Das Problem habe ich ja auch.
Null. Brauche ich gar nicht anzufangen.
Ja, kein Problem, da machst du das mal alleine, wenn du abends alleine bist,
ja.
Sitzt dich ins Dunkle mit dem Stuhl mitten ins Zimmer
ich
und dann
die
wird
ja
mal
schon
angeschaltet.
Geguckt. Ich hab die ja schon geguckt.
Schon keine Angst mehr?
Nee, ich habe auch neulich, Dr. Sleep geguckt, also die Fortsetzung von The Shining, was auch sehr spannend ist, weil die hat ja Stephen King geschrieben, ne? Die Fortsetzung auf Shining, aber die Fortsetzung basiert halt auf dem Film, den er ja gar nicht mag. Das ist halt total lustig.
Ah, okay.
Also, ne? Das ist halt die Fortsetzung von dem Shining-Film. Eher so ein bisschen. Also schon so die ganze Grundprämisse, aber fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Aber ich mag auch Ewan McGregor. Hilft auch. Aber war cool.
Das hilft.
Aber bringt halt so ein bisschen mehr so diese Shining-Geschichte, was das Shining ist. Ein bisschen mehr in den Vordergrund, wie nicht so, also bei dem Kubrick Shining ist das ja eher so vage alles so ein bisschen. Also Dr. Sleep kann man auch gut gucken, fand ich gut.
Na.
Okay.
Guti.
Wollt ihr noch was loswerden?
Ja, nur Klassiker heute.
Nur Klassiker.
Horst Brack. Tarzan, ein Killer-Clown und ein Drache,
der Seifenblasen.
Aber der Sprung von Bobble-Bobble zu S größer geht's auch nicht mehr, oder?
Ja gut.
Ja.
Seifenblasen, Luftballons, das ist auch alles schön.
Ja.
Clowns, ist auch schön.
Meint
gut.
Ihr, jetzt muss ich das Soundboard schnell umbauen, das habe ich nämlich jetzt verpeilt. Moment.
So. Ja, kein so. Ding. Nee, kein Ding, wir warten auf dich. Wir warten. Und dann. Wir
können ja nochmal, können ja ein Aua. Verdammt, war ich denn Scheiße hier? Scheiße mit der Scheiße. Wir nehmen einfach das hier, da wird schon das Richtige bei sein.
Da wird schon was dabei sein. Wenn nicht, dann hört ihr jetzt mal ein anderes Outro, das vielleicht auch ganz nett ist.
Nee.
Das kriegt unser Arne schon hin. Und ich sage tschüss und wir hören uns demnächst wieder.
Tschüssi, sage ich auch. Nee, wie sagt man das im Saarland? Ajo? Nee.
Tschö. Ajo? Ajo? Nee, Ajo ist ja nur eine Bestätigung.
Salut.
Ach, wir sind ja keine Franzosen.
Alles klar,
tschüss. Auch wenn man das im Rest von Deutschland.
Matthias, kriegen wir von dir auch noch ein unfreundliches Tschüss.
Winke, winke.
Oh.